Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe dreht sich alles um das Jahr 2025. Ich habe wieder mal die Übersichten zusammengestellt, was Teams betrifft, was Spieler betrifft, was Torhüter auch betrifft, eben speziell dann auch in der Kategorie. Und da habe ich mir auch ein paar Fragen zu überlegt, kommt gleich. Und ansonsten gibt es auch einiges an Informationen, was die Liga zusammengestellt hat. Wenn ihr dem Podcast jetzt schon etwas länger folgt, dann wisst ihr, dass zu Anfang des Jahres immer von mir es einen Rückblick gibt auf das Kalenderjahr. Da sind die Playoffs ausdrücklich in den Zahlen zumindest nicht mit dabei. Das ist von der Statistik her dann auch kaum vergleichbar, wenn man zum Beispiel Spieler der Panthers oder der Oilers dann mit den Sabres oder mit den Chicago Blackhawks vergleichen würde. Das wäre an der Stelle auch nicht wirklich sinnvoll. Da geht's gleich mit los. Vorher aber ein dickes, fettes Dankeschön an Oliver, der über PayPal ein bisschen was in den Topf mit eingezahlt hat. Vielen Dank nochmal dafür, Oliver, der ansonsten auch fleißig immer schreibt und kommentiert. Auch entsprechend gibt es ja von euch auch einige andere. Im Abspann findet ihr dann alle Informationen von mir zusammengestellt, wenn ihr dem Podcast helfen wollt. Wenn es da natürlich andere Ideen gibt, könnt ihr auch sehr gerne eine E-Mail schreiben oder eine Message bei den diversen Social-Media-Kanälen. Auch da haben mich schon einige erreicht. War ja eine Frage in der letzten Folge, ob ich denn näher auf das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen 2026 eingehen soll. Ich habe ja in der letzten News-Ausgabe so ein bisschen schon den Kader der Kanadier vorgestellt. Und da kam tatsächlich schon Feedback von euch, da aber sehr gerne auch noch mehr. Wenn es wirklich so ist, wie das erste Feedback erahnen lässt, dass ihr da gerne Informationen haben möchte, dann werde ich da auch nochmal vielleicht dann auch einzelne Folgen zusammenstellen, wo man dann eben sich über ein Team unterhält und den Kader dort ein bisschen analysiert. Inwieweit ich dann wirklich in der Lage bin, bei Olympia tagesaktuell da ja eine Coverage, also dann das Ganze auch eine Berichterstattung dort aufrechtzuerhalten, muss ich sehen. Ich möchte an der Stelle auch vermeiden, dass ich den Jungs von Bissl Hockey da reingrätsche, denn die sind, wenn ich es richtig verstanden habe, vor Ort und haben da auch einen ganz, ganz speziellen Fokus drauf. Und dadurch, dass die sich wesentlich besser auskennen mit den ganzen Ligen drumherum, ist das natürlich dann auch speziell zum Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft dann etwas, wo ich auf jeden Fall drauf verweisen würde. Und ich schaue auch, halt auch nochmal, ob ich die Infos kriege, was sie dann dort auch alles planen. Aber trotzdem, klar, mit Fokus auf die NHL wäre es sicherlich interessant, sage ich jetzt mal, zumindest 5, 6, vielleicht auch 7 Teams einfach mal vorzustellen. Die Großen sind klar, Deutschland noch mit dazu, ich weiß nicht, was mit der Schweiz ist und Tschechien zum Beispiel. Aber das ist eben die Frage, da könnt ihr sehr, sehr gerne Feedback geben. Macht das bitte auf den diversen Social-Media-Kanälen oder info@sportpassion.de. Und damit steigen wir ein ins Jahr 2025. Die NHL hat da ein Year in Review veröffentlicht auf der Medienseite, wo eben so ein paar Dinge zusammengestellt sind, Trends aus dem letzten Jahr. Da haben sie einmal reingeschrieben, dass es sehr, sehr viele enge Spiele gab. Das ist die höchste Rate in 109 Jahren. Da gibt es, glaube ich, ein Threshold. Das ist eben dann ein enges Spiel, wenn das Spiel entweder durch ein Tor unterschieden wird oder aber wenn es 2 Tore sind, aber eines der beiden Tore, die dann den Vorsprung ergeben, ist eben ein Empty Net Goal. Und da sind 76% der Spiele tatsächlich im Kalenderjahr sehr, sehr eng gewesen und das ist die höchste Rate eben in 109 Jahren NHL-Geschichte. Dann gab es 341 Overtime-Games. Das ist das zweitmeiste. 2013 gab es noch mehr Spiele, also auch da sehr, sehr ausgeglichen dann die Liga insgesamt. Es gab 361 Tore von Spielern, die jünger als 21 sind, also 20 oder jünger. Aber es gab auch 273 Tore von Spielern, die entweder 37 oder älter sind. Also auch das zeigt, es ist eine junge Liga, es sind viele junge Spieler mit dabei, aber es gibt auch sehr, sehr viele Veteranen mit viel Erfahrung, die trotzdem eben dann auch noch Tore schießen können. Kommen wir ja nachher dann auch speziell noch auf einen. 42% der Spiele waren Comeback-Wins. Auch das ist ein richtig hoher Wert und es ist das 9. Mal in den letzten 10 Jahren, dass der Wert über 40% liegt, zum 4. Mal hintereinander tatsächlich. Also das zeigt auch, der Trend ist da, dass Spiele nicht früh entschieden sind in der NHL, dass ein Rückstand nicht bedeutet, dass eine Mannschaft verliert, sondern dass da immer die Möglichkeit besteht, dort entsprechend auch nochmal zurückzukommen. 6,1 Tore gab es zu sehen im letzten Kalenderjahr pro Partie im Durchschnitt. 4. Jahr hintereinander mit 6 oder mehr Toren und das ist die zweitlängste Serie in den letzten 78 Jahren. Ich vermute mal, steht hier jetzt leider nicht mit drin, dass die längste Serie irgendwo in den 80ern oder dann, keine Ahnung, von 88 oder sagen wir mal von 85 bis 92 oder so war. Also das da eben entsprechend etwas, was sehr, sehr schön ist. Tore wollen wir sehen und dann ist es eben so, dass 6,1 im Schnitt ein guter Wert sind. Finde ich. Dann schauen wir mal rein, was sie hier sonst noch zusammengestellt haben. Natürlich hatten wir im Februar das Four Nations Face-Off das erste Mal seit einigen Jahren, dass die besten Spieler im Eishockey, zumindest die, die in der NHL aktiv sind, und das sind ja dann die allermeisten, im direkten Duell gegeneinander mit ihren Nationalmannschaften gespielt haben. Am Ende hat Kanada dramatisch gewonnen und sich da diesen Pokal gesichert. Dann gab es das einzige Outdoor Game 2025. Das Winter Classic war ja jetzt schon in 2026. Und zwar der Navy Federal Credit Union Stadium Series wurde hinzugefügt. Die Blue Jackets gegen die Detroit Red Wings. Natürlich sehr, sehr emotional. Drumherum nochmal wieder auch Gedenken an Matthew und Johnny Gaudreau und ja, trotzdem auch eine sehr, sehr schöne runde Veranstaltung da in Columbus, Ohio. Was hatten wir noch? Im April gab es das, worauf die Washington Capitals und auch die gesamte Liga sehr, sehr lange gewartet hatten. Alex Ovechkin erzielte in New York auf Long Island Tor Nummer 895, oder zumindest gegen die Islanders, und er ist damit der 10. Spieler in der NHL-Geschichte, der führt in der ewigen Torjägerliste. Vor ihm waren das unter anderem dann die letzten 4, Maurice Richard, Gordie Howe und Wayne Gretzky. Der hatte 31 Jahre die Führung und dann hat ihn Alex Ovechkin überholt. Dann gab es natürlich die Playoffs. Es gab unter anderem den ersten Hattrick in einem letzten Drittel in einem Spiel 7 durch Mikko Rantanen. Es gab direkt danach das späteste Ausgleichstor in der Geschichte, als die Winnipeg Jets in Person von Cole Perfetti 3 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gegen St. Louis ausgeglichen hatten und dann eben entsprechend auch gewonnen haben. Und tatsächlich hatten wir dann im Juni die Titelverteidigung durch die Florida Panthers, also das dann das, was im ersten Halbjahr passiert ist. Natürlich gab es dann auch die Trophäen, da will ich jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen. Es gab Free Agency und dann ging es im Oktober wieder los. Und im Oktober hat ein junger Mann angefangen, in der NHL zu spielen, der diverse Rekorde aufgestellt hat. Matthew Schaefer. Und ich lese hier einfach mal vor, was sie an Rekorden zusammengestellt haben. Er ist der jüngste Verteidiger, der Nummer 1 gewählt wurde und sein NHL-Debüt dann auch gegeben hat. Also zu dem Zeitpunkt war er der Jüngste. Er ist der jüngste Verteidiger, der einen Punkt in seinem NHL-Debüt erzielt hat. Er ist der jüngste Verteidiger, der ein Tor erzielt hat, zumindest in den letzten 80 Jahren. Er ist der jüngste Spieler in der NHL-Geschichte, der ein Powerplay-Tor erzielt hat. Und er ist der jüngste Spieler, der über 25 Minuten gespielt hat. Und das Letzte, was hier noch drinstehen haben, er ist der jüngste Verteidiger, der eine Point-Streak von 4 oder mehr Spielen zu Beginn einer Saison hatte. Also, das sind alles sensationelle Dinge gewesen. Und Matthew Schaefer, der wird den Islanders, aber eben auch den Eishockey-Fans, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten dann eben entsprechend auch sehr, sehr viel Freude machen. Alex Ovechkin ist nochmal in den Schlagzeilen gewesen. Der ist der erste NHL-Spieler dann gewesen. Mit 900 Toren am 5. November hat er das geschafft. Und mittlerweile sind ja noch einige mit dazugekommen. Ich glaube, im Moment steht er bei 912. Also auch da sehr, sehr gut unterwegs wieder Ovi in der neuen Saison. Dann hatten wir von Connor Bedard und Macklin Celebrini einen Hattrick am 18. November. Und das war das zweite Mal erst in der NHL-Geschichte, dass zwei Spieler, die 20 oder jünger sind, an einem Tag einen Hattrick erzielt haben. Das letzte Mal war 1944. Und das zeigt eben auch so ein bisschen den Saisonbeginn jetzt in der neuen Spielzeit 25-26, wo Celebrini und Bedard sehr, sehr gut unterwegs gewesen sind. Ihr wisst aus den täglichen Nachrichten, aus den News-Folgen, dass Bedard aktuell verletzt ist, aber trotzdem beide eine sehr, sehr gute Serie gespielt. Dann erwähnen sie hier die Global Series, die war in Stockholm, die beiden Spiele zwischen den Penguins und den Nashville Predators. Meine Geschichte dazu kennt ihr, glaube ich. Und ansonsten war das natürlich auch wieder gut für die Liga, auch zumindest das erste Spiel mit Ausgleich kurz vor Ende, Verlängerung dann eben entsprechend auch. Zweites Spiel war ein bisschen deutlicher. Aber auch das wieder runde Veranstaltung. Und hier wird auch erwähnt, das Büro in Zürich. Und da bin ich mal gespannt, was sich daraus entwickelt, ob da wirklich dann entsprechend auch ein Mehrwert rauskommt. Und ihr kennt die Gerüchte, habe ich euch auch des Öfteren genannt, dass vielleicht endlich mal wieder ein NHL-Spiel in Deutschland stattfinden wird. Da warten wir schon sehr, sehr lange drauf. Wollen wir mal schauen, wann und ob das dann der Fall sein wird. Ja, und dann geht es hier so langsam über in einige Zahlen, in die Leaderboards und so weiter. Und da habe ich mir tatsächlich ein paar Fragen für euch überlegt, wo ich mir gedacht habe, dass es ganz nette Trivia-Questions sind, die ihr jetzt vielleicht dann für euch beantworten könnt und die ich euch dann am Ende der Sendung auch beantworte. Und zwar habe ich mir jeweils zwei überlegt für die verschiedenen Kategorien. Und das sind dann insgesamt 8 Fragen, die ich habe. Und die ersten beiden drehen sich um die Spieler. Da sind die Fragen, welcher Spieler hatte die meisten Shorthanded Goals im Kalenderjahr 2025? Und welcher Spieler hatte die meisten Game-Winning Goals? Meisten Shorthanded Goals, meisten Game-Winning Goals. Dann gehen wir in die Kategorie Verteidiger rein. Und da frage ich nach den meisten Game-Winning Goals, genauso wie bei den Spielern insgesamt. Also welcher Verteidiger hatte die meisten Game-Winning Goals? Und welcher Verteidiger hatte die meisten Strafzeiten? Also Game-Winning Goals und Strafzeiten. Bei den Torhütern ist Frage Nummer 1. Welcher Torhüter hatte die meisten Shutouts im Kalenderjahr 2025? Und die zweite Frage, vielleicht ungewöhnlich, fand ich aber sehr interessant. Welcher Torhüter hatte die meisten Punkte in 2025? Also bei den Torhütern, Shutouts und die meisten Punkte. Und beim Team ist es so, welches Team hatte die meisten Shootout-Siege, also nach Penaltyschießen gewonnen 2025? Und welches Team hatte die beste Face-Off-Quote? Ich wiederhole die Fragen alle nochmal. Welcher Spieler hatte die meisten Shorthanded Goals? Welcher Spieler hatte die meisten Game-Winning Goals? Welcher Verteidiger hatte die meisten Game-Winning Goals? Welcher Verteidiger hatte die meisten Strafzeiten? Welcher Torhüter hatte die meisten Shutouts? Welcher Torhüter hatte die meisten Punkte? Welches Team hatte die meisten Shootout-Siege? Und welches Team hatte die beste Face-Off-Quote? Das also 8 Fragen, die von mir dann gegen Ende der Sendung beantwortet werden und die ihr so ein bisschen dann jetzt, ja, vielleicht mitraten könnt, denn die anderen klassischen Werte werde ich euch jetzt natürlich in den nächsten Minuten nennen. Und wir fangen auch da an mit den Spielern. Und da beginnt es damit, wer hat denn die meisten Spiele überhaupt absolviert im letzten Kalenderjahr? Und da gab es 3 Spieler, die 88 Spiele insgesamt absolviert haben. Vladislav Gavrikov, Alexei Lafreniere und Will Cooley. Und das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass die New York Rangers relativ viele Spiele in der regulären Saison hatten. Tatsächlich sind dahinter auch noch ein paar Rangers mit platziert. Das also die Akteure, die am aktivsten waren, was die Spiele betrifft. Eiszeit kommen wir ja gleich noch dazu. Bei den Toren ist Nathan MacKinnon vorne, 52 Treffer. Und Morgan Geekie ist der Einzige, der auch 50 oder mehr Tore erzielt hat im Kalenderjahr 2025. Danach folgen Jason Robertson, nicht bei Olympia dabei, für die USA. David Pastrnak, Tage Thompson, also Robertson 49, Pastrnak 47, Thompson 46, Leon Dreiseitel 45, Crosby, DeBrinket und Wyatt Johnston 44 und Alex Ovechkin und Seth Jarvis runden die Top 10 ab mit 42 Toren. Bei den Vorlagen, da war Connor McDavid wieder derjenige, der am meisten dann seine Mitspieler unterstützen konnte. 81 Vorlagen, Nikita Kucherov dahinter mit 80, Nathan MacKinnon mit 73, Lane Hudson als Verteidiger 69 Vorlagen auf Platz 4, Mitch Marner 68 auf 5, Pastrnak 66 auf 6, Nick Suzuki 65 auf 7, Macklin Cerebrini mit 63, Respekt, also nicht nur die letzten paar Wochen oder Monate gut, sondern insgesamt auch gut, 63 auf Platz 8, Leon Dreiseitel mit 62 auf 9 und Mikko Rantanen mit 62 auf, auch auf 9, genau, geteilter 9. Evan Bouchard 62 auf 9 und Lucas Raymond ebenfalls mit 62 Vorlagen auf Platz 9. Das waren die Assistgeber in 2025 und wenig überraschend, Nathan MacKinnon mit 125 Punkten in 80 Partien auf Platz Nummer 1, was die Punkte im Kalenderjahr 2025 betrifft. Nikita Kucherov mit 118 auf 2, McDavid 116 Punkte, der hat nur 74 Spiele gehabt, also wenn er gesund gewesen wäre und die 80 auch voll gemacht hätte, dann wäre das Ganze sehr, sehr knapp gewesen im Vergleich zu Nathan MacKinnon, aber so dann McDavid auf 3, Punkte nehme ich jetzt nicht mehr, aber ich sage noch die Platzierung. Pastrnak auf 4, Dreiseitel auf 5, Robertson auf 6, Celebrini ebenfalls auf 6, Suzuki auf 8, dann Karl Connor, Mitch Marner, Artemi Panarin, Cale Makar und Wyatt Johnston auf dem geteilten 9. Rang. Und dann haben wir damit die Top 10 abgefrühstückt. Ich gucke mal, den besten Plus-Minus-Wert hatte auch Nathan MacKinnon. Da sind die ersten 5 alle von den Avs. Gut, das ist jetzt auch bedingt durch die letzten Wochen. Dann schauen wir mal hier. Jetzt rödelt hier die Statistikseite der NHL. Das ist natürlich nicht so toll. Wäre schon schön, wenn ich jetzt hier mal wieder das Ergebnis bekommen würde. Genau. Die meisten Punkte bei 5 gegen 5 hatte auch Nathan MacKinnon. Die meisten Punkte im Powerplay, die hatten zusammen Leon Dreiseitel und Connor McDavid 45 Punkte im Powerplay. Und dann kommen wir schon zur Beantwortung einer der ersten Fragen oder der allerersten Frage. Welcher Spieler hatte die meisten Shorthanded Goals im Kalenderjahr 2025? Und das ist für mich insoweit interessant, es ist nicht mehr so wie früher. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Statistiken auch von einem Mario Lemieux anguckt oder auch von einem Wayne Gretzky, die hatten durchaus auch Shorthander, weil damals die Spieler eben auch diese Situationen noch auf dem Eis verbracht haben. Heutzutage ist es ja eher so, dass das eben nicht unbedingt die Skilled Player sind. Deswegen sind diese Namen schon ganz überraschend und auf Position 1 sind 2 Spieler mit 6 Toren und das ist zum einen Joel Armia und zum anderen Seth Jarvis, beide 6 Treffer. Dahinter folgen mit 5 Vincent Trocheck und Ryan McLeod und noch mit jeweils 4 Blake Coleman, Sam Reinhardt und Alex Tuck. Also nicht unbedingt die klassischen Topscorer, die man dort eben an der Stelle dann auch aufgelistet bekommt und Ryan McLeod ist tatsächlich derjenige, der die meisten Punkte hatte. Shorthanded Punkte im letzten Jahr, das waren 8. Dann geht's weiter in der Kategorie Game-Winning Goals und das beantwortet Frage Nummer 2. Welcher Spieler hatte die meisten Game-Winning Goals insgesamt, also noch nicht Verteidiger? Und bei den Spielern insgesamt, da waren das Steven Stamkos, auf den hätte man vielleicht noch kommen können. Und Dylan Gunther, auch ein bisschen überraschend. Und tatsächlich auch die Namen dahinter sind jetzt nicht unbedingt die, die wir vorhin bei den Torjägern hatten. Adrian Kempe und Cole Caulfield, die folgen, die haben 10, also die ersten beiden hatten 11 jeweils. Cole Caulfield und Adrian Kempe, die hatten 10. Und dann folgen Sidney Crosby, Brock Nelson und Nikita Kucherov. Der nun, gut, da kann man es sich noch denken. Aber selbst Crosby ist ja dann schon etwas überraschend, weil er ja bei den anderen Statistiken bisher nicht aufgetaucht ist. Also die waren sehr, sehr gut, was Game-Winning-Goals betrifft, diese Spieler. Dann gehen wir noch kurz auf die Schüsse ein. Die meisten Schüsse mit großem Abstand hatte Nathan MacKinnon. Der hatte 352 Schüsse. Dahinter folgen zwei Spieler mit 289. Also das ist schon sehr bemerkenswert, wie oft MacKinnon dann da abdrückt. Und an der Stelle ist es halt für mich so, es gibt ja immer den Vergleich mit McDavid und ich will das gar nicht. Also für mich ist McDavid der beste Eishockeyspieler überhaupt, den es aktuell gibt. Aber was mich bei McDavid eben immer noch in Anführungsstrichen ein bisschen stört, ist, dass er für mich zu wenig Tore macht. Und MacKinnon ist in den letzten Jahren da besser geworden. Die ist ja auch sehr, sehr gut unterwegs. Aktuell, glaube ich, auf Kurs 70 Tore. Aber das muss ja nicht unbedingt sein bei McDavid. Aber ich würde mir schon erwarten, dass er einfach viel, viel häufiger schießt und dass er einfach viel, viel häufiger dann auch Tore erzielt. Und ich habe es ja immer gesagt, 50 sollte bei ihm unten die Grundnummer sein für eine Saison. Alles darüber ist in Ordnung. Alles darunter finde ich persönlich in dem Fall dann zu wenig. Aber das ist dann eben wirklich nur meine Meinung. Schussquote lassen wir mal weg, da müsste ich sonst einen Filter drauf setzen. Dann gibt es noch Time on the Ice, also die Spielzeit pro Partie. Und da war im Kalenderjahr 2025 Zach Werenski der Spieler, der die meiste Eiszeit hatte. Ganz knapp 26 Minuten, 56 Sekunden im Schnitt. 3 Sekunden weniger im Durchschnitt hatte Quinn Hughes. Dann folgt ein gewisser Abstand. Dann kommt Miro Heiskanen mit 25,46. Dann Cale Makar, Mike Matheson, Brock Faber, Moritz Seider auf Platz 7, was Eiszeit betrifft. Jake Sanderson, Ivan Provorov. Und dann schaue ich mal, wer der erste Nicht-Verteidiger ist, der dort auftaucht. Ich hätte fast MacKinnon oder Rantanen vermutet, es ist tatsächlich Connor McDavid mit 22 Minuten und 32 Sekunden Eiszeit. Der erste Nicht-Verteidiger, der in der Liste mit der meisten Eiszeit auftaucht. Wer ist dann? Der nächste ist dann tatsächlich Nathan MacKinnon. Ja, da sieht man aber auch wieder so ein bisschen den Unterschied. Die Avs haben die letzten Wochen in der neuen Saison einfach besser die Eiszeit verteilen können und dadurch die von MacKinnon reduziert. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das Ganze nach der letzten Saison gemacht hätte, wäre MacKinnon der erste Nichtverteidiger gewesen. Damit sind wir durch die Kategorie Spieler durch und wir kommen zu den Verteidigern. Da nur nochmal für euch, welcher Verteidiger hatte die meisten Game-Winning-Goals und welcher Verteidiger hatte die meisten Strafzeiten. Wir fangen aber an mit dem Verteidiger, der die meisten Tore hatte im Kalenderjahr. Das war Cale Makar. Mit 31 auf Platz 2 Zach Werenski, 26, Jacob Chychrun, 24, Morrissey und Sanderson sind auf Platz 4 jeweils geteilt mit 17 Treffern und insgesamt hatten 28 Verteidiger 10 oder mehr Tore erzielt im letzten Kalenderjahr. Bei den Vorlagen ist Lane Hudson dann Nummer 1, 69 Vorlagen sind das und er hat damit 7 mehr als Evan Bouchard. Der ist auf 2, Makar auf 3, Werenski auf 4, Rasmus Dahlin auf 5. Das sind die Top 5 bei den Verteidigern. Und bei den Punkten came Makar auf 1 mit 91 in 81 Partien. Zach Werenski 82 in 78. Lane Hudson 78 Punkte. Evan Bouchard 76 und Rasmus Dahlin auf 5 mit 70. Und dann geht es schon rein in die Beantwortung der ersten Frage, was die Verteidiger betrifft. Wer hatte die meisten Strafzeiten? Nikita Zadorov war das auch mit relativ großem Abstand. 176 Strafminuten in 83 Partien, also mehr als 2 im Schnitt. Aber Shakai war derjenige, der mit 137 auf Platz 2 ist. Auf Platz 3 Darnell Nurse mit 115. Emil Lilleberg mit 107 auf 4. Und Logan Stanley mit unter 100 mit 99 auf Platz Nummer 5. Dass die Spieler, die Verteidiger mit den meisten Strafzeiten, Zadorov auch bei allen Spielern insgesamt mit den meisten Strafzeiten, da gab es dann an der Stelle keinen wirklichen Unterschied? Und dann noch die zweite Frage zum Thema Verteidiger. Welcher Verteidiger hatte die meisten Game-Winning Goals? Und wenn ihr eben ein bisschen aufgepasst habt bei den Spielern mit den meisten Toren, dann fiel der Name da auch schon. Jakob Chychrun ist es tatsächlich. 7 Treffer hat er erzielt, 7 Siegtreffer hat er erzielt 2025 und dann folgen 7 Spieler mit 4 Siegtreffern, unter anderem Brandon Montour, Chase McCarr, Bo Byram, Thomas Harley, Jake Sanderson und Simon Edvinson. Das waren die, die 4 Siegtreffer hatten als Verteidiger. Also an der Stelle Chychrun da mit großem Abstand mit den 7 Game-Winning Goals. Dann gehen wir zu den Torhütern und wir beginnen mal mit der Spieleranzahl und auch das ist ja nicht so besonders überraschend, wenn ihr jetzt eben bei den Spielern gehört habt, es waren Rangers mit da vorne, dann wisst ihr, dass natürlich dann auch die Torhüter der Rangers relativ viele Spiele hatten und da ist die klare Nummer 1 Igor Shesterkin, 66 Spiele hat er absolviert im letzten Jahr, dabei übrigens auch alle 66 gestartet. Dann kommen, dahinter Karel Velmaker und Dustin Wolf mit 65 jeweils und Andrei Vasilevskiy noch mit 60. Alle anderen lagen dann unter 60. Die meisten Siege im letzten Jahr, die hatte Andrei Vasilevskiy mit 37, Oettinger 35, Velmaker 34, Bobrovsky 33, Darcy Kemper Connor Hellerback und Igor Shesterkin mit 32. Die meisten Niederlagen im letzten Kalenderjahr als Torhüter, die hatte tatsächlich Jeremy Swayman. 28 Niederlagen, Jussi Saros 27, Igor Shesterkin auch da vorne mit dabei, 26, Dustin Wolf 25 und Joey Decourt mit 23. Die meisten Schüsse zu halten hatte Igor Shesterkin, nicht überraschend, meisten Spiele und die meisten Saves hatte auch Shesterkin, da gehe ich jetzt mal nicht drauf an. Die beste Fangquote, wenn man mal die wegnimmt, die nicht so viel gespielt haben, hatte Jesper Wallstedt, 16 Partien absolviert, 92,8% ist seine Fangquote. Dahinter Darcy Kemper 92,4 in 56 Partien und Andrei Vasilevskiy 92,2 in 60 Spielen. Den geringsten Gegentorschnitt hatte Darcy Kemper, wenn man 10 oder mehr Spiele anrechnet, 1,96. Also das sehr, sehr gut, was er da gezeigt hat. Dann kommen wir zur ersten Frage, was die Torhüter betrifft. Die meisten Shutouts im Kalenderjahr 2025. Das war Sergei Bobrovsky. 7 Shutouts insgesamt. Dahinter folgen mit jeweils 6 Darcy Kemper, Ilya Sorokin, Igor Shesterkin und Philipp Gustafsson, die 6-mal ihren Kasten sauber halten konnten. Vasilevskiy und Mackenzie Blackwood haben immerhin noch 5. Shutouts geschafft. Ja, dann hatten wir 2 Torhüter im letzten Jahr, die einen Treffer erzielt haben. Alex Nedeljkovic und Ilya Sorokin, zumindest gut geschrieben bekommen haben. Und dann war die zweite Frage, die ich euch gestellt habe, welcher Torhüter hatte die meisten Punkte? Und dann gibt es natürlich die beiden Tore, die mit dazu zählen, aber vor allem Vorlagen sind es, die natürlich dann eben gut geschrieben werden. Und an der Stelle war es Joey Decourt, der 5 Punkte gesammelt hat insgesamt mit einem mehr vor Alex Nedeljkovic, der eben ein Tor und 3 Vorlagen da stehen hat. Und Andrei Vasilevskiy hatte dann 3 Punkte, 3 Vorlagen. Nur Sorokin ein Tor, 2 Vorlagen für 3 Punkte und Connor Ingram auch 3 Punkte. Und Ingram hat tatsächlich das beste Verhältnis von Punkte pro Spiel. Der hat nur 13 Partien gespielt im letzten Jahr, hat aber 3 Vorlagen. Also wenn die Oilers da noch ein bisschen Unterstützung brauchen, was Pässe betrifft, scheint Ingram derjenige zu sein, der da eben entsprechend hilft. Das also die Kategorie Torhüter 2025 und dann kommen wir zu den Teams 2025 und wenig überraschend, die Mannschaft mit den meisten Spielen, das waren die New York Rangers, 88 Spiele, wie gesagt, reguläre Saison, ne? Playoffs sind nicht mit dabei. Tampa Bay hatte 87 Spiele zu absolvieren. Detroit, Dallas, Edmonton und Anaheim liegen bei 86. Die meisten Siege hatte die Colorado Avalanche mit 56, direkt dahinter Dallas mit 53, Tampa Bay 50, Carolina 49. Detroit, überraschend für mich, dass sie da vorne mit dabei sind. Aber bei denen zählt das diesjährige Jahr viel mit rein. Die hatten 48 Siege. Dahinter bei Toronto zählt das letzte Jahr. Die hatten 47. Washington auch 47 Siege. Edmonton, Minnesota und Florida runden die Top 10 dann da ab. Die Mannschaft mit den meisten Niederlagen im letzten Kalenderjahr, das war San Jose auf Platz 2. Für mich schon ein Stück weit überraschend, aber das erklärt oder das ist begründet durch die schlechte Rückrunde und dann eben ja sozusagen diesen Ausverkauf zur Trade Deadline. Auf Platz 2, was die Niederlagen betrifft, die Boston Bruins. 42 Niederlagen 2025. Die Mannschaft, die am meisten in der Verlängerung zumindest noch einen Punkt geholt hat, das waren die Vegas Golden Knights. 18 Punkte in der Overtime oder im Shootout. Also das ist schon ganz schön viel. Die meisten Punkte tatsächlich dann auch nochmal Colorado vor Dallas und Tampa Bay, ergibt sich aber eben dann auch entsprechend durch die Siege. Die beste Offensive hatten auch die Avs vor Dallas und Tampa Bay. Also da sieht man genau, dass Tore auch gleich Punkte waren. Schauen wir nochmal ein bisschen auf die Verteidigung. Auch da Colorado vorne, zweitbeste Defensive. Das erklärt dann wieder auch so ein bisschen oder ist begründet auch durch die guten Werte von Darcy Kemper. Die Los Angeles Kings, die Winnipeg Jets auf Platz 3, was die Gegentore betrifft. Tampa und Florida und Vegas gründen da quasi die Top 5-Top 6 dann entsprechend ab. Und dann gehen wir mal zu unseren beiden Fragen, obwohl wir können vorher noch die meisten Shutouts im Kalenderjahr, das war Minnesota, die hatten insgesamt 11 Shutouts, sehr gute Torhüterleistung da, das beste Powerplay hatte Dallas vor Edmonton, Vegas, Pittsburgh und Detroit, das beste Unterzahlspiel hatte Colorado vor Tampa Bay, Florida, Dallas und den Carolina Hurricanes. Und dann schauen wir mal auf die beiden Fragen. Und Frage Nummer 1, was die Teams betrifft, war, welche Teams hatten die meisten Shutout-Wins? Und da sind überraschend vorne die Philadelphia Flyers und die Columbus Blue Jackets mit jeweils 8 und auch auf Platz 3 die Vancouver Canucks mit 7. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, dass diese drei die meisten Shutout-Siege hatten. Und dann hatte ich noch die Frage nach der Face-Off-Quote. Welches Team hatte 2025 die beste Face-Off-Quote in der NHL? Das scheint eine Spezialität in Ontario gewesen zu sein. Die Toronto Maple Leafs auf Platz 1, 55,7% der Face-Offs gewonnen. Auf Platz 2 die Ottawa Senators. Dann die Rangers und die Islanders und St. Louis. Und daran merkt man schon, die waren ja jetzt nicht alle super erfolgreich und das sage ich ja auch des Öfteren. Eine gute Face-Off-Quote ist wichtig, situationsbedingt, aber sie führt nicht unbedingt dazu, dass man dann eben auch entsprechend viel Erfolg hat. Minnesota ist an letzter Stelle da bei dieser Kategorie übrigens und die haben ja trotzdem relativ erfolgreiche Jahre gehabt. Und einen Punkt will ich nochmal ansprechen, da habe ich nämlich nicht drauf geschaut. Wer hatte die meisten Gegentore? San Jose vor Anaheim und Chicago, dann Boston und dann Buffalo und Nashville. Gegentor gleich auf dem 5. Rang. Damit bin ich durch diese Hauptkategorien durch. Und ich glaube, das reicht dann auch an Zahlen und Platzierungen für diese Folge. Ja, 2025 in Nummern ausgedrückt mit vielen, vielen Werten. Ich finde das immer ganz interessant zu sehen, auch dann, wie sich bestimmte Entwicklungen teilweise abzeichnen, wie man aber auch zum Beispiel bei manchen Teams sieht, okay, letztes Jahr Rückrunde war gut, jetzt ist von Oktober bis Dezember das Team gut gewesen, zum Beispiel bei Detroit, sage ich jetzt mal, wobei ne, ein bisschen muss ja auch aus dem Frühjahr gekommen sein, aber einiges kam jetzt eben dann entsprechend auch aus den letzten Wochen und Monaten, wenn man zum Beispiel dann Winnipeg nimmt, die ja das Team war, das die President's Trophy gewonnen hat im letzten Jahr, dann schaue ich hier mal bei den Siegen und da sind sie auf Platz 13 2025 und wenn ich bei den Punkten schaue, da sind sie auf Platz 17, die Winnipeg Jets, beziehungsweise auf dem geteilten 14. Platz, das ist hier ein bisschen schlecht sortiert. Das zeigt aber auch schon, dass die zum Beispiel eben sehr gut waren zu Beginn der letzten Saison und dann natürlich jetzt in den letzten Wochen nicht so gut gespielt haben, also das kann man da an der Stelle so ein Stück weit dann draus ablesen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Es ist für mich immer wieder interessant, so ein paar Dinge dann auch da zu sehen, die ich vorher nicht erwartet hätte. Auch da natürlich, wie bei allen anderen Themen, gerne Feedback, ob euch Folgen dieser Art gefallen. Es gibt sogar noch eine Statistikauswertung der NHL zur Halbzeit der Liga. Also ist ja jetzt bald die Halfway-Mark. Da würde ich aber jetzt drauf verzichten, weil das dann natürlich auch wieder nur quasi eine Auflistung wäre derjenigen, die jetzt in den ersten 40 Saisonspielen, zwar 41, 42 Saisonspielen, je nachdem, wo der Cut gemacht wird, bei den Teams gut waren. Da würde ich drauf verzichten. Das war jetzt eben Kalenderjahr 2025. Und damit soll es für heute dann auch gut sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.